Die Sexualität von den Menschen in ihren Institutionen. Also es ist nicht so, dass sie es nicht sehen. Weil niemand recht weiss, wie man jetzt das Thema angeht, schauen wir einfach weg.
Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben ja gelernt, dass wir immer wieder Themen aufnehmen, die sich auch entwickeln aus vorhergehenden Podcasts, aus Themen, die gerade aktuell uns beschäftigen. Und wir haben mehrere Podcasts gehabt, wo wir auch Tabuthemen angeschaut haben. Unter anderem eben auch Sexualität und vor allem auch Sexualität in sozialpädagogischen Einrichtungen. Und daraus immer wieder auch Fragen entstanden sind nach Selbstbestimmtheit, nach Möglichkeiten und nach Zugängen. Mich freut es wahnsinnig, heute können Sie begrüssen, Frau Esther Elisabeth Schütz. Herzlich willkommen zu dem Podcast.
Danke, es freut mich auch, die Einladung. Vielen Dank.
Jetzt meine allererste Frage, wie kommen Sie dazu, sich so intensiv und so klar mit Sexualität auseinanderzusetzen? Wie sind Sie über das gestolpert?
Ja, also das Erste ist, dass ich als Pädagogin habe ich meine erste Stelle antreten in einer Oberstufenklasse. Das waren Mädchen und Buben im Alter zwischen 13 und 16. Und dort hat sie natürlich in dem Alter brodelt sie eigentlich mit Fragen, die man nicht an einer Lehrerin stellt. Und gleichzeitig habe ich dort wie gemerkt, wow, okay, da könnte es sein, dass ein Mädchen eventuell schwanger wird. Und das hat so den Anlass gegeben, dass ich es angesprochen habe. Das war der Start, dass ich dann die Themen im Unterricht aufgenommen habe.
Darf ich mal nachfragen, wann war das? In welchem Jahr war das?
Oh ja, das ist jetzt ja. Also, das ist jetzt rund vor 40 Jahren.
Vor 40 Jahren?
Ja.
Also in den 80er Jahren?
Ja.
Ist das? Jetzt einfach mal ganz noch persönlich interessiert mit den 80er Jahren Sexualität und Sexualität 2023. Hat sich da etwas ganz Grundsätzliches verändert, wo man muss sagen, ja, in den 80er Jahren ist das noch so im Zentrum gestanden und jetzt im 23 ist das völlig anders?
Ja, also ich würde sagen, der Zugang im Internet, oder, der hat ja eine Vielfalt ermöglicht, sodass fast alle, also natürlich vielleicht nicht ganz alle Weltwelt, aber der grosse Teil der Menschheit hat einen Zugang zu Wissen im Internet und den Zugang auch zu ganz vielen Möglichkeiten, wie man Sexualität leben kann. Und das hat schon einmal zu einer Offenheit beigetragen, was nicht unbedingt heisst, zu der ganz persönlichen Offenheit zu Sexualität. Und aber da ist viel passiert.
Wir kommen ganz sicher noch dazu, die digitale Transformation. Und was bedeutet denn das auch im Wahrnehmen, im Erleben? Mich würde noch interessieren, Sie sind Leiterin von einer Praxis für Sexologie. Und jetzt gibt es wie so Begrifflichkeiten, die ich gerne mit Ihnen anschauen würde. Ich glaube, da können Sie auch auf den Punkt bringen. Begrifflichkeit klären, wenn man von Sex redet, was beinhaltet da Wording Sex?
Ich glaube, das muss jeder Mensch für sich wirklich beantworten, was es heisst. Das ist jetzt nicht einfach so eine klare Definition. Als Fachfrau würde ich sagen, wenn es um Sex oder Sexualität geht, geht es immer auch um sexuelle Erregung. Und sexuelle Erregung wird unter anderem im Geschlechtsorgan erzeugt und ist wahrnehmbar und übrigens auch messbar im Labor. Aber es ist immer nicht ganz klar, ist es jetzt Geschlechtsverkehr oder ist es einfach ein Austausch von Erotik, ist es Petting, was ist es genau? Und ich finde es gut, dass man da, wenn man von dem redet, nachfragt, was ein Mensch damit versteht.
Und dann kommt auf einmal das Wort Sexologie. Was beinhaltet denn Sexologie?
Die Sexologie ist eine Wissenschaft. Und zwar wünsche ich mir schon seit sehr vielen Jahren, dass an der Universität nicht nur soziale Arbeit studiert werden kann, Psychologie oder Medizin, sondern dass man endlich auch einen Bachelor hat in Sexologie. Und Sexologie heisst, das ist ein Forschungsthema eben über Sexualität der Menschen. Und gleichzeitig sollen Sexologinnen und Sexologen dann auch in der Bildung arbeiten und auch in der Beratung.
Jetzt haben Sie gesagt, ich wünsche mir einen Bachelor in dem Fachbereich Sexologie. Warum wäre es denn so dringend notwendig?
Damit die Wissenschaft nochmal als eigene anerkannt wird. Und mit einer eigenen Wissenschaft nehmen wir Psychologie, oder? Dann gibt es wie eine gesellschaftliche Anerkennung nochmal. Und ich glaube, das ist ein dringender Bedarf. Und zudem natürlich auch in der Forschung, dass es wirklich einen Forschungsfokus gibt auf das Gebiet, auf die Disziplin.
Und wenn ich jetzt mal einen Schritt retour mache und null Ahnung habe von auch der fachlichen Verortung von Sexologie oder von Sexualität, was erforscht man denn da drin? Also was ist der Forschungsgegenstand, wo nicht schon klar sind, vermeintlich klar sind?
Also wenn ich zum Beispiel, oder Master und Johnson haben ja im Labor untersucht, was löst alles aus, wenn man die Sexualität lebt, wenn man sie steigert, die sexuelle Erregung, dann merken die Leute ja selber auch, der Blutdruck wird ein bisschen höher oder die Pupille vergrößert sich, das Gesicht wird ein bisschen röter, also es läuft wirklich körperlich etwas ab. Und wenn ich jetzt die Ergebnisse anschaue, dann finde ich, wow, das hat etwas gebracht, oder? Weil man dann weiss, aha, das ist bei allen, man kann unterscheiden, man kann schauen, ja, wie klingt es denn vielleicht am besten und so weiter. Also da hat ja Sigmund Freud oder auch der Wilhelm Reich, also ganz viele verschiedene Forscher haben, und vor allem Forscher, dahinter auch Frauen, einfach ganz verschiedene Sachen auf dem Gebiet herausgefunden. Und das heisst, da weiterfahren und auch gerade in der heutigen Zeit, oder? Wo wir ganz viele multiple neue Themen haben, einfach zu schauen, wie ist denn das, wie reagieren Männer mit einer vorzeitigen Samenerguss, was kann da wirklich hilfreich sein. Und das braucht Studien, die im gross angelegten Stil gemacht werden. Aus der Sicht der Medizin gibt es ganz viel. Und da ist die Medizin natürlich auch gerade im Bereich, sage ich jetzt mal, männliche Sexualität sehr interessiert oder weibliche Sexualität. Wie könnte man Pillen eben erfinden, wo der Frau die Lust gibt? Oder wie kann man eine Pille erfinden, wo der Mann einfach auf den Knopf kann drücken und eine Erektion hat? Also in der Medizin läuft einiges. Und da ist es ja immer wieder wichtig, eben, also das weiss man ja aus anderen Forschungsgebieten, dass eben auch unabhängig jetzt von wirtschaftlichen oder politischen Einflüssen eben auch geforscht werden kann.
Jetzt, wir sind ja so eingestiegen, dass wir gemerkt haben, wie wir Themen haben rund um Sexualität, rund um Sex, auch von Menschen mit einer Beeinträchtigung oder von Menschen, die im Unterstützungskontext leben, dass das ein riesiges Thema ist. Und dass sie oftmals Fragen stellen, wo man wird denken, hat es nicht eine gewisse Selbstverständlichkeit drin? Sind wir da nicht an einem Punkt, wo wir auch Aufklärung brauchen, gerade in diesen Fachbereichen von sozialer Arbeit, von Betreuung, von Organisationen, wo Menschen einen Lebensraum anbieten, gerade hinsichtlich dem Lebensbereich Sexualität? Sind wir da nicht mehr verpflichtet, diese Thematik explizit auch zu benennen und Zugänge und Wissenslagen zu ermöglichen?
Ja, also wenn Sie die ganzen Lebensbereiche nehmen, oder, von einem Menschen, nehmen wir die, eben, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir brauchen das Dach über dem Kopf, wenn Sie die Maslow-Pyramide im Kopf haben, und die Sexualität gehört wirklich zu den ersten Lebensbedürfnissen. Und auch, damit die Menschheit weitergeht, im Sinne der Fortpflanzung. Und das heisst, so viele Themen werden überall, auch an den Hochschulen, auch übrigens auch hier, sehr differenziert abgehandelt. Und die Studentinnen und Studenten und Abgänger, das heisst, damit die Fachleute lernen sehr vieles. Und die Sexualität ist immer noch an einem kleinen Ort. Und dort hat sie eben nicht nur einen, müsste einen neuen Stellenwert bekommen über die Fachleute, aber wenn die Fachleute nicht gebildet sind, dann frage ich mich, ob man nicht bei der Hochschule müsste anfangen, dass man dem Fach einen grösseren Raum gibt.
Ist es denn nicht so, dass da schon auch ein Thema ist, wo ich mir muss sagen, wenn ich mich mit Sexualität, mit selbstbestimmter Sexualität von den Menschen, die ich ja begleite, beraten und betreue, ich in eine Situation komme, wo ich mich sogar outen muss. Also, dass ich ein Stück weit mich selber muss öffnen und Position beziehen, wo ich aber gar nicht will.
Ja, um das geht es eben gerade nicht. Weil es geht in erster Linie darum, dass Fachleute den Horizont auftun und wirklich weit öffnen. Und eben die Fragen, die an sie persönlich gestellt werden, wie, also ihre persönliche Meinung dazu in den Hintergrund stellen und zurückfragen, ja, was willst du wissen? Willst du etwas über Männer wissen? Willst du für Frauen? Was willst du über die Sexualität, über die Selbstbefriedigung, Geschlecht? Was willst du wissen? Was habe ich vielleicht gelesen? Aber die eigene Sexualität, um das geht es nicht. Und das ist nur möglich, wenn die Fachleute wirklich ihre eigene Sexualität derart gut reflektiert haben, dass sie sie im Hintergrund behalten können. Das ist ein Rollenbewusstsein.
Zu dieser reflektierten Ebene komme ich noch. Ich möchte entlang von einem ganz konkreten Beispiel da noch mal aufnehmen. Und zwar hat mir eine Studentin gesagt, dass sie auf der Wohngruppe einen Mann kennt mit einer kognitive Beeinträchtigung. Und der hat ein Tablet geschenkt bekommen und ist innerhalb von kürzester Zeit auf pornografische Seiten gekommen. Mhm. Und hat da angefangen zu konsumieren. Konsumieren im öffentlichen Raum. Mhm. Und sie hat dann irgendwann gemerkt, mit dem Mann muss man ja jetzt auch noch einen Weg gehen. Wie gehe ich mit diesen pornografischen Inhalten um? Und auch ein Stück weit mit dem anschauen, was sind da in den Bildern, die vermittelt wird. Und sie hat dann wie gesagt, bin ich da jetzt die richtige Person oder müsste ich da jetzt eine Sexualtherapeutin holen? Müsste ich da jemanden, der in der Sexualpädagogik ausgebildet ist? Oder gehört das tatsächlich zu meinem Job, jetzt die Bilder zu verifizieren und den Umgang mit diesen Bildern und vor allem auch mit diesen zum Teil sehr, sehr expliziten Bildern können umzugehen?
Genau, also eigentlich könnte man nochmal zurückkommen auf die erste Frage. Wenn sie das gelernt hätte im Studium, dann wäre die Frage nicht da. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, sie hätte das da nicht gelernt. Und mit Pornografie und Männern, oder? Geht's ja, da muss man mal einiges wissen, nämlich, dass der visuelle Reiz für Männer ganz zentral ist. Also, wenn man schaut, was eine Stimulanz ist, um sich sexuell zu erregen, beziehungsweise können eine gute Erektion erzeugen, also man kann ja das nicht steuern, aber beeinflussen, dann ist es erst mal, das Visuelle ist zentral. Und wenn man sich fragt, warum ist denn das Visuelle so zentral für Männer, dann ist einfach mal ganz einfach, der Mann hat einen Penis und den sieht er. Und der ist schlaff oder er ist steif und er sieht ihn immer. Also er hat einen visuellen Kontakt schon als ganz kleines Kind zu seinem Geschlecht. Und die visuellen Reize, die übertragen sich dann auch später. Also mal einen guten Porno schauen oder jetzt gut ist jetzt, egal was das immer heisst, aber ein Porno schauen gehört einfach als Stimulanz zu einer Männersexualität. Und die Frage ist aber dort mehr, wie viel und braucht es, damit es auch in einem guten Sinn dann auch eben dazu führt, dass im Geschlechtsverkehr dann auch nicht ein Handicap wird.
Und das bedeutet jetzt meine Antwort gegenüber dieser ehemaligen Studentin?
Genau, das wäre dann die Antwort. Aha, also zuerst ist einmal schön, dass sie die Frage stellt. Oder weil sie eine Verunsicherung hat. Und ich höre wie die Verunsicherung. Es gibt ja verschiedene Fragen dahinter. Soll sie den Mann unterstützen? Damit habe ich jetzt wie etwas vom Wissen gesagt. Eigentlich ja, natürlich, ihn unterstützen und ihm auch erklären, jetzt in einem guten Gespräch, oder? Das kannst du nutzen. Und du kannst auch und deine Fantasie nutzen. Und es ist gut, wenn du immer auch deine Fantasie mal nutzt in der Selbstbefriedigung oder ab und zu eben jetzt pornografisches Material, dann sie kann nachher auch mal ein Gespräch mit ihm führen, was es denn genau ist, was ihn dort erregt oder was er schaut, wenn er auch jetzt in dem Rahmen das will und man auch überhaupt allgemein einbettet über seine Sexualität redet, dann finde ich, hat es einen Platz. Und das Letzte, was ich würde sagen, mit dieser Frage, das wäre wichtig, dass sie ans Team geht. Und es geht nicht darum, dass sie im Team bespricht, was genau gehört sie jetzt von dem Klient. Weil das ist selbstverständlich jetzt etwas, was er im geschützten Rahmen vielleicht mit ihr bespricht. Und es geht aber darum, dass sie dort schaut, wie unterstützt man überhaupt dem Sinn die Sexualität und wer fördert und wer ist zuständig für das Thema im Team.
Das heisst, es braucht auch eine Werteermittlung, eine Haltungsentwicklung. Es sind ja immer einrichtigen Organisationen, oder? Und was entwickelt sich da draussen für Wertesysteme und für Haltungen, gerade bezüglich selbstbestimmter Sexualität?
Genau. Also, Das erste ist mal, dass die meisten Institutionen in ihren Leitbildern haben, dass sie ihre Bewohnerinnen und Bewohner ihre Autonomie unterstützen. Und das ist ja schon mal eine Haltung. Und eben, was Sie sagen, in der Selbstbestimmung allgemein im Leben und dann letztlich auch in der Selbstbestimmung zur Sexualität. Wenn man jetzt mal fühlt, ein Mensch in seiner Autonomie unterstützen, dann muss man wissen, dass die Sexualität den Mensch zum Nest ausführt. Also entwicklungspsychologisch redet man von der Nest-Theorie. Das heisst, wenn eben die Kinder erwachsen werden, dann schauen sie zum Nestrand aus. Das heisst, man will sich nicht inzestuös paaren, also mit Vater oder Mutter will man nicht Sex haben, sondern mit jemandem von draussen. Und das führt einem ja ein bisschen von der Familie weg. Also das heisst, Autonomie entwickeln ins eigene bedeutet immer als Grundlage auch die Sexualität unterstützen und fördern, oder? Und wenn man von Haltungen redet, dann müsste ja mal das Wissen klar sein, wenn wir Autonomie unterstützen, dann gehört die Förderung von der Sexualität dazu.
Und dann gehört auch in der Kombination mit der selbstbestimmten Sexualität die Größe und die Dimension noch mehr dazu.
Genau, genau. Und zu selbstbestimmt heisst ja auch, es ist ja letztlich auch Wissen zu Sexualität haben und Ja sagen zum eigenen, ist auch eine Prävention, damit man auch dann, wenn man Nein will sagen, weiss, zu was man Ja sagt.
Ja, wir haben so festgestellt, in ganz verschiedenen Entwicklungen von Organisationen oder von diesen Einrichtungen, wo ja auch ein Lebensmittelpunkt ist und ein Lebensraum ist von diesen Menschen, gerade Konzept für Sexualität oftmals geschrieben sind für Fachleute. Man müsste nicht das Konzept für selbstbestimmte Sexualität immer in der Perspektive von den Menschen sein, die selbstbestimmte Sexualität leben wollen. Und weniger für die Organisation als Sicherheitsrahmen und als Referenzrahmen für Entscheidungen.
Ich finde, es braucht beides. Oder? Es braucht das für die Fachleute, weil Fachleute brauchen ja auf dem Gebiet auch eine gewisse Grundlage, wo man eben sagt, da in dieser Institution gilt das. Das ist die Haltung, dass man sie unterstützen und fördern können. Und ich finde das in den sexualpädagogischen Konzepten auch hilfreich für Teams. Und das andere ist eben auch die Menschen mit einer Beeinträchtigung, dass sie auch wissen um das. Und dass sie von diesen Konzepten eben auch Unterlagen haben, die für sie gelten. Oder? Mhm. Und manchmal ist es ja gerade schön, weil wenn Institutionen sich überlegen, wie transportieren wir das an die direkte Zielgruppe, dann muss man es ja nochmal abbrechen. Und das hilft manchmal, das sexualpädagogische Konzept endlich auf den Punkt bringen und nicht mehr so kompliziert
sein. Ich probiere es an einem ganz konkreten Beispiel. Und zwar hat mich ein Institutionsleiter angeschrieben, wo Wohn- und Beschäftigungsräume und Begleitung und Betreuung zur Verfügung gestellt für Menschen mit einer relativ starken kognitiven Beeinträchtigung, aber eben auch mit einer Sinnesbeeinträchtigung und mit einer Mobilitätseinschränkung. Sollen wir da Sexualität überhaupt als proaktive Akt thematisieren und da etwas ermöglichen? Oder sollen wir einfach sagen, wir lassen einfach alles geschehen, wie es jetzt geschieht? Oder haben die Menschen das Recht auf eine proaktive Sexualität?
Ja, natürlich haben sie das Recht, weil sie müssen sich mal überlegen, was man proaktiv alles bei denen macht. Oder? Also ohne, dass sie fragen, in welchem Bereich dass sie unterstützt, gefördert werden. Und die Sexualität, die ist unabhängig jetzt von dieser Einschränkung, körperliche Einschränkung etc. In der Regel ist der sexuelle Erregungsreflex, der ist existent und der ist schon vorgeburtlich angeleitet etc. Also die Erregungsmöglichkeit auf der sexuellen Ebene, die gibt es tatsächlich. Und die ist ja zum Glück nicht nur im Kopf angelegt, sondern vor allem auch in der Geschlechtlichkeit. Ja. Und wenn man jetzt bedenkt, in der ganzen Pflegehandlung oder so, dann sind natürlich die Sinnesknospen, die reagieren, also die Haut und die Sinnesknospen, die Rezeptoren, die reagieren auch auf Berührung.
Ist das nicht ein Spannungsfeld, wo die Organisationen, Menschen im Unterstützungskontext, aber auch Fachleute sind, zwischen Fürsorgepflicht, Selbstbestimmtheit und einem gesellschaftlichen Rahmen. Will die Gesellschaft das überhaupt legitimieren, dass da eine Form von Sexualität gelebt wird. Auf der anderen Seite die Fachleute, die sich dann fragen, ist das mein Job? Und in der Konkretisierung, was würde denn da in der letzten Konsequenz bedeuten, wenn es genau ums Ermöglichen geht?
Also ich verstehe mal zuerst, dass die Organisationen das selbstverständlich gut machen wollen, oder? Also sie überlegen sich gut, was ist im Kontext von gesellschaftlichen Normen und Kultur heute überhaupt möglich. Und das Zweite ist, dass man dort, ich war vorher bei der Sexologie, eben auch einmal darüber muss reden, was wissen wir denn überhaupt? Und wenn wir gerade jetzt zum Beispiel das Thema Selbstbefriedigung nehmen, oder, dann ist das immer noch ein bisschen in einem Tabubereich und man sagt, das gehört zur Intimität. Man kann sagen, das stimmt immer noch. Nur Funktionalität ist etwas anderes. Und gerade im Bereich von der Selbstbefriedigung, also nicht nur Menschen mit der Beeinträchtigung, andere, wo manchmal einfach nicht wissen, wie sie das, wo wir an einer hohen Qualität der Sinnlichkeit zur Verfügung haben, rund um die eigene Sexualität, können nutzen, damit sie an dem wirklich aus dem an Genuss und Lust können rausziehen. Und ich glaube, ich muss mal ein Beispiel geben, wenn ich also einen Mann habe, ein Mann mit einer Beeinträchtigung und mit ihm darüber reden, eben, wie er denn funktioniert in seiner Selbstbefriedigung. Der kommt und ich sage, ja, also, wie leben Sie denn Ihre Selbstbefriedigung, oder? Was machen Sie denn konkret? Und einen Bezug zu seinem Geschlecht hat er keinen. Er schaut ihn auch nicht an. Da schämt er sich dafür, wenn er ihn in die Hand nimmt, drückt der Teichel zusammen, sodass die ganze hohe Qualität an Sinnesempfindungen, die wird gar nicht möglich. Er merkt einfach den hohen Druck. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, was der Mann jetzt gelernt hat, rund um seinen Penis, wo so viel Möglichkeit an differenzierten Empfindungen hat, wie der das nutzt. Und dann kommt noch dazu, dass er so, wie er es nutzt, da wird er rund um 40 ist und ein bisschen drüber, wird die Erektion nicht mehr klappen. Und dann kann man sagen, ja, das macht ja nichts, ja, der will jetzt ja das nicht mehr. Aber man hat ihn in dem nicht gefördert. Und da reden wir nicht von der Intimität, wenn ich so differenziert will erfahren, wie er es macht und was er anders kann machen und anders kann lernen, sondern da rede ich von Funktionalität. Die Intimität ist immer noch gewährleistet, nämlich er in seiner Nacktheit, in seiner eigenen Begegnung mit seinen Händen und seiner Haut.
Jetzt, bevor wir eingestiegen sind und den Regler aufgemacht haben, dass man uns gehört, haben wir uns kurz unterhalten, wo komme ich überhaupt her? Und ein Votum, wo man wirklich zurückgeblieben ist, dass ich auch überhaupt über Sexualität in einem professionellen Rahmen rede, muss ich mir selber bewusst sein über meine eigene Sexualität. Mhm. Ist denn nicht gerade der Anspruch, den Sie stellen, wo das Tabu vielleicht fördert, oder? Will ich denn überhaupt meine Sexualität so bewusstbar machen, gerade in einem professionellen Kontext?
Also dort habe ich jetzt im Gespräch schon gesagt, nein, um die eigene Sexualität geht es nicht. Es geht darum, die eigene Sexualität wirklich gut reflektiert zu haben. Dass, wenn man sie fragt, wenn ich sie jetzt auch da im Gespräch frage, ja, wie ist denn Ihre Sexualität als Mann? Also leben Sie sie viel, leben Sie sie häufig, haben Sie Geschlechtsverkehr, was machen Sie so, oder?
Ich muss jetzt aber nicht antworten.
Ja, nein, natürlich, aber dann ist ja, verstehen Sie, dann steht man ein bisschen soll ich jetzt etwas sagen oder nicht? Und wenn ich da nur schon lerne, sage, wow, eine interessante Frage. Oder wenn Sie mich würden umgekehrt fragen, wie lebe ich meine Sexualität? Das ist häufig die erste Antwort, die ich Ihnen würde sagen, wow, das ist eine interessante Frage. Spannend. Ich höre von Ihnen, dass Sie etwas wissen wollen über Frauensexualität. Schauen wir doch mal das an. Weil, wenn ich erzähle von meiner Sexualität, verstehen Sie, dann hat das ja Wirkung. Also wenn ich angenommen, Sie würden mich fragen, wie war mein erstes Mal? Dann kann ich Ihnen entweder erzählen, wow, damals, ich bin über den Atlantik mit dem Schiff und habe mich verliebt und das war ein Liebhaber, das war vom Feinsten, multiple Orgasmen in der schönsten Kabine vom Schiff, oder? Okay. Oder Sie fragen mich nochmal und ich sage, oh, ich habe mich verliebt, Aber dann ist es ruckzuck gegangen, es hat weh, es hat geschmerzt, ich habe das in schlechter Erinnerung. Und dann ist die Frage, welche Geschichte wollen Sie haben? Das nützt Ihnen nichts. Wenn ich Ihnen aber sage, aha, da, ich weiss ganz unterschiedlich, es gibt Frauen, die erleben so, die Frauen erleben so, was trägt dazu bei, dass es vielleicht so wird, wie man es sich wünscht, dann ist man in einem Dialog. Und sonst gibt man Vorbilder, die es für das keine braucht.
Ja. Und jetzt nochmal so in dieser Konkretisierung. Wir sind nochmal bei dieser Frau, die eine starke Beeinträchtigung hat, eine starke kognitive Beeinträchtigung und auch eine starke sinnes- und körperliche Beeinträchtigung. Jetzt hat Isabel Kölbel, die einmal Gast bei mir war, Sexualbegleiterin, gesagt, oftmals bringt es eine Entlastung für die Gruppe, wenn ich die Person über mittels Selbstbefriedigung oder überhaupt der Möglichkeit von einer Selbstbefriedigung gibt, gibt es nicht nur Entlastung für den Menschen, sondern auch für die Gruppe. Und da würde es in dieser Konsequenz heissen, Organisationen und ihre Fachleute sind verpflichtet, diese Möglichkeit können anzubieten.
Nein, verpflichten würde ich jetzt ein starkes Wort finden, oder? Weil es muss ja jede Organisation in sich für sich entscheiden fällen. Und ich finde, wenn man, was man immer erlaubt in einer Institution, hat man eine Verantwortung für den Entscheid auch einzustehen. Und das heisst, man hat letztlich dann auch eine Verantwortung, das zu transportieren an die Fachleute, an die Eltern auch, an die Bezugspersonen. Und man muss das können verantworten. Und wenn Sie eben so Sachen wie jetzt das, was Sie geschildert haben, oder? Wenn man sagt, ja, wir fördern oder wir erlauben das, dass externe Leute kommen und so eine Frau auch unterstützen, ihre eigene Sexualität. Ich gehe jetzt mal einfach auch aus, der grössere Teil von der kognitiven Einschränkungen ist nicht in dem Fall, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, in einem schwersten kognitive oder schwerste körperliche Beeinträchtigung, sondern die meisten sind mit einer leichten kognitiven Einschränkung. Und dann geht es vor allem zuallererst einmal darum, dass sie überhaupt einen ersten Zugang lernen zu sich. Und ich frage immer, wie kann man sie fördern, dass sie selber sich berühren können. Und ob sie zum Beispiel sich derart berühren können, dass es bis zu einem Orgasmus kommt, über die Hand, ist ja nicht gesagt. Und manchmal geht es aber auch über eine hohe muskuläre Beckenbodenspannung. Also ich muss zuerst mal schauen, was sind die eigenen Fähigkeiten, bevor ich jemanden von außen hole. Und dann muss ich ja gleichzeitig auch das Gespräch mit dieser Frau, also schauen, wie verarbeitet sie das wieder. Und da kommt nicht der rosa Bus kommt und geht, sondern das geht ja weiter. Also die Frau oder auch andere, man denkt wieder an das und man muss mit dem können umgehen. Und vor allem auch der Umgang, dass man nicht nachher Menschen mit einer Beeinträchtigung dazu führt, dass sie sich total in die verlieben. Weil die macht ihren Job und zwar gegen Bezahlung. Die kommt und geht. So ist das in der Prostitution. Und Menschen ohne spezielle Beeinträchtigung, ohne dass man sie sehen, die wissen das. Ja.
Frau Schütz, ich bin einfach froh, dass Sie jetzt auch da sind und mit Ihrer Klarheit und auch mit dieser ganz expliziten Verordnung. Ich möchte noch mal fragen, es leuchtet wahnsinnig ein, dass man sagt, ja, der Mann, die Frau hat verdient, dass man ihr auch zeigt, mit ihrer Feinmotorik oder Grobmotorik können Selbstbefriedigung so zu lernen, so fördern, dass sie es machen kann.
Ja.
Wer macht das? Wer bringt das ihnen bei? Weil da muss ich ja auch können, mit einer gewissen Körperlichkeit. Ich muss ihnen das ja zeigen. Wer macht das?
Schauen Sie, meine Finger haben niemand dabei. Ich habe wunderbar eine Hand von zwei Fingern, den kann ich in die Hand nehmen und dann habe ich da. Denn wenn ich den noch in die Richtung von meinem Geschlecht herführe, oder ich stehe jetzt da auf, dass Sie das sehen, dann wissen Sie, um was es geht. Das ist nicht so schwierig. Wissen Sie, was jetzt das auslöst, oder? Wenn ich Ihnen würde zeigen, aha, aus dem Becken stossen ist besser, als was ich gerade heute Morgen erhoben habe. Oder irgendwie so ein Zupfen und Rupfen. Dann ist das eine Frage, Getraue ich mich das? Habe ich das gelernt? Verstehe ich den Sinn dahinter? Erkenne ich überhaupt, wie unbedarft zum Teil Menschen mit einer Beeinträchtigung mit ihrem Geschlecht umgehen? Und wenn ich das, glaube mal wirklich, wüsste sie, verinnerlicht habe, dass es da nicht darum geht, Menschen mit einer Beeinträchtigung weiter noch zu behindern. Ich glaube, dann entsteht eine Bereitschaft, das zu lernen, dass Funktionalität auf dem Gebiet wirklich zentral ist.
Mhm. Wenn ich so festgestellt habe, in Gesprächen mit Menschen mit einer Beeinträchtigung und wenn es darum geht, so selbstbestimmte Sexualität zu leben, es gibt oftmals für sie keine Sprache, um das zu fassen. Und mir hat Erwin Ries, der ist leider gestorben, ist ein Autor, der sich auch mit Sexualität für Menschen mit Beeinträchtigung auseinandergesetzt hat, der gesagt, zum Beispiel Fetisch. Menschen mit einer Beeinträchtigung dürfen und haben Fetisch. Nur wird da oftmals kaum aufgenommen, wird kaum als Teil von der Sexualität benannt. Und ich habe mir aufgeschrieben auf heute, da würde ich unbedingt Frau Schütz fragen. Oder? Wie sieht das aus, Fetisch und wo auch ja ein Stück weit ganz stark auch transportiert wird mit neuen Medien. Wie sieht das aus?
Also ein Mann, ich nehme Männer, weil sie mehr betroffen sind im Bereich von Fetischen, dann gehe ich davon aus, dass die aufgrund von ihren kognitiven Fähigkeiten das Wissen haben, dass Menschen und auch eben die Männer eine ganze grosse Vielfalt können haben, was sie sexuell anzieht. Und dass sie auf der kognitiven Ebene entscheidet, quasi, es ist jetzt das Szenario, wo mich total anzieht und das ist es und bleibt es. Und er trägt und auch die Verantwortung für das. Und jetzt, wenn man Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung anschaut, oder, dann gehe ich mal davon aus, dass sie nicht den Zugang, den breiten Zugang an Wissen in Bezug zu Sexualität haben. Und wenn sie das Wissen nicht haben, ist es eben interessant, es bringt eigentlich die eingängte Anziehungsgott in Bezug eben zu Fetisch noch auf den Punkt. Also ich nehme am besten ein Beispiel. Ein Mann mit einer kognitiven Einschränkung, wo nur dann reagiert, wenn er an einem Babypuder eben den Duft oder das überhaupt in der Nase wahrnimmt, dann kommt er eine Erektion über. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist sein kleiner Fetisch, den kann er abhalten, das macht ja gar nichts. Oder? Und das stimmt auch. Nur, wenn er gar nie unterstützt worden ist, was ihn auch noch könnte sexuell anziehen, dann bleibt er auf dem. Oder? Und das ist das, wo ich einen Unterschied finde. Bei Menschen mit einer Beeinträchtigung gehe ich einfach mal davon aus, obwohl das im Fall auch nicht der Fall ist, das sehe ich immer wieder in meiner therapeutischen Setting, dass auch viele Männer ohne Beeinträchtigung das nicht wissen. Aber denen kann man mindestens die ganze Verantwortung übergeben. Nur wenn Menschen mit einer kognitiven Einschränkung in das reinrutschen und einfach nachher auf dem bleiben, dann heisst es ja auch, wo haben wir ihn gefördert, wo haben wir ihn nicht gefördert und was allenfalls könnten wir ihm auftun. Immer noch im Wissen, dass er das leben darf, was er denn möchte. Mhm. Aber ich muss ihn ja nicht dorthin führen, dass er als Fetisch findet, am besten ist es, wenn er Strangulationssachen macht. Irgendwo hat es ja nachher eine Grenze, weil es einfach gefährlich wird.
Ja, und eigentlich wollte ich in eine andere Richtung, aber Sie bringen mir jetzt gerade ein Wort, das ein Thema war, erst gerade letzte, wo es darum ging, was und in welcher Form interpretieren wir gelebte Sexualität. Und zwar ist es um einen jungen Mann gegangen, der hat seine Sexualpartnerin während dem Geschlechtsakt gewürgt. Mhm. Und zwar ganz massiv gewürgt. Mhm. Also, dass sie auch einen körperlichen Schaden vorgeführt hat. Und sie hat dann auch eine Strafanzeige gegenüber ihm geführt. Und dann ist er relativ schnell in so einen Massnahmenvollzug gekommen, mit der Diagnose, dass er da drin eine sexuelle Präferenz hat, die von Gewalt angewendet worden ist. Mhm. Im Gespräch mit dem jungen Mann hat man dann wie festgestellt, er hat in den Sexvideos, in den Clips, die er bekommen hat, gesehen, dass man das macht, dass das dazugehört. Und meine Frage ist da drin, verändert sich auch das Bewusstsein von Sexualität hinsichtlich dieser Bilder, die vermittelt werden, hinsichtlich auch von vielleicht völlig falschen Entwicklungsaufgaben, verändert sich die? Und hat das eine Konsequenz für uns in der sozialen Arbeit oder in denen, die mit diesen Menschen, jetzt in dem Fall von einem jungen Mann, muss zusammenarbeiten?
Gut, also nehmen wir mal die Grundlage. Das erste Mal, was ich gesagt habe vorher, wenn man aus dem Elternhaus rauswachsen will, dann schaut man zum Fenster raus und man will sich verlieben in einen anderen Menschen, der nicht zu der Familie gehört. Und da dahinter ist so der tiefe Wunsch, nicht nur nach Sexualität, sondern auch Liebe und der tiefe Wunsch, auch im jungen Jugendalter die Liebe und die Sexualität miteinander zu verbinden. Also wenn jetzt der Mann, den sie jetzt gebracht haben, angenommen, der wäre jetzt in einer Schule gewesen, in einer Sek, in einer Oberschule, in einer Real, wie immer, oder in einer Gruppe mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und man hat mit ihnen einmal nachgedacht, was kann denn ein guter Liebhaber? Was weiss der über sich und was weiss er über Frauen? Und was weiss er über guten Sex? Ja, dann hat er möglicherweise eben gelernt, dass Frauen nicht auf Würgen stehen. Und dass Frauen auch nicht sofort am Geschlecht angelangt werden oder gerade an den Brustknospen, dass die ganz anders reagieren. Also er hat eben nicht nur von der Lehrerin oder dem Lehrer oder der Betreuerin und Betreuer gehört, dass das und das für Männer und nicht so und für Frauen halt anders ist, in dem Dialog, sondern er hat sie auch noch gehört von seinen Kollegen. Und gerade wenn er sagt, der Peer oder von den anderen gehört, nein, das wollen wir nicht, Frauen wollen das nicht, dann prägt das mal auch. Und das Zweite ist, dass man eben dann auch aufzeigen kann, was jetzt im Pornobereich passiert. Also er hätte dann auch gelernt, dass zwar Porno visuelle Stimulanz bewirken und das jetzt so ist, wenn er ein guter Liebhaber will sein und bleiben, dann schaut er eben nicht jedes Mal in seiner Selbstbefriedigung Porno. Und verstehen Sie, all diese Sachen sind gerade so einfach, wie ich Ihnen das erkläre. Aber man muss sie mal hören. Und es dauert mich sehr, weil eben den Männer, aber wenn sie häufig Porno schauen, wird eben alles langweilig, weil das geht nicht über die Sinnlichkeit der Haut. Und alles, was sie visuell zum x-ten Mal sehen, wird langweilig. Und das heisst, es geht immer mehr dort in härteren Porno rein. Und dann gibt es dann so Situationen, dass man eben der Partnerin sagt, ich will jetzt eine Strangulation oder ich will gepeitscht werden oder weiss ich was, bis dann die Männer merken, die Frauen wollen das im Fall nicht. Und kommen und wachsen in leider so Sachen rein, ja, wo ich sehr bedauere. Ich bedauere es, dass der junge Mann nicht vorher begleitet worden ist. Und natürlich auch für die Frau, das ist erschrecklich. Oder?
Und da gäbe es natürlich, was Sie gesagt haben, die Wissenslage verändern. Die Wissenslage verändern bezüglich der eigenen Sexualität, auch die Wissenslage verändern, auch in der Wahrnehmung oder in der Interpretation von solchen Bildern. Okay. Jetzt, Sie haben vorhin gesagt, es ist ja so einfach. Und im lösungsorientierten Ansatz sagt man, einfach, aber nicht leicht. So, jetzt meine Frage an die Sexualtherapeutin, und wir sind so fast wieder am Schluss von unserem Podcast. Wie kann ich das Einfache auch leicht machen? Und jetzt geht es um Ihre Expertise, die da geforscht hat, die einen Lehrgang, einen Masterlehrgang impliziert hat. Wie bringe ich das vermeintlich Einfache auch zu einer Leichtigkeit?
Also ich glaube, das erste ist mal, sich nicht eine komplizierte Erklärung haben. Nicht irgendwie Querschnitt nehmen und weiss ich was erklären, Bücher, die einem nicht interessieren, sondern einfach mal Empathie fürs Gegenüber, aufs Herz öffnen und Neugier haben. Und aus der Neugier heraus, wie parat sein für das, was am Gegenüber jetzt gerade wichtig ist. Und dann dort auf die Suche gehen, was sind es denn für Ressourcen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt nicht so über Frauen geredet, darum bringe ich noch ein Beispiel. Wenn ich mit einer Frau, ob es mit Beeinträchtigung oder nicht Beeinträchtigung, und sie zum Beispiel sagt, sie sitzt immer auf der Sofalehne und rankt hin und her und her und hin und hin und her und drückt, bis sie dann endlich kommt, oder? Und das heisst, der Zugang zum eigenen Geschlecht, zu diesen Scheidenlippen oder den Venuslippen, den hat sie nicht. Sie hat sich auch nicht erkundet. Also ertastet einmal die Scheidenlippen in die Hand nehmen und mit den Fingern mal drüber fahren. Jetzt, wenn sie das machen würde, würde sie mir sagen, aber das sagt mir nichts. Weil sie hat gelernt, steigern über ganz hohe Spannung. Und das heisst, Repetition in der Neugier wiederholen. Wiederholen und entdecken. Bis es so weit ist, dass sie wie auch mal auf den Klitoris, oder? Die Sensoren eine Antwort geben. Also, dass sie kann über Klitoris fahren, dass sie kann mit dem Finger mal einen Scheideneingang den erkunden, ein bisschen antasten, reintasten, damit sie eine Wertschätzung hat an ihrem eigenen Gegenüber und damit sie nicht überfordert ist nachher im sexuellen Kontakt mit ihrem Partner. Und das bedeutet, lernen, sexualisch reden. Mir hat mal ein Student gesagt, du kannst gut sexualisch. Das stimmt. Das kann man lernen, wenn man es vom eigenen auch abkoppelt, damit man, wenn man so etwas redet, wie jetzt ich heute, nicht bei mir bin, sondern ich kann Ihnen das so einfach erklären.
Liebe Esther Elisabeth Schütz, ich bedanke mich für den sexualischen Podcast. Danke vielmals, dass Sie bei uns Gast gewesen sind.
Danke vielmals und ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch und ich hoffe, dass viele Menschen angeregt werden, die so vorhandene Körperlichkeit, die Sinnlichkeit auch in der Sexualität zu geniessen.
Geschätzte Frau Schütz, danke vielmals, dass Sie bei uns Gast gewesen sind. Danke vielmals, dass Sie uns zugelassen haben. Selbstverständlich gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch doch bei uns. kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Der Podcast «Kulturzyklus» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «3 Tage».